manche Leute denken, sie gehen auf den Golfplatz und machen Geschäfte. Das gibt eine Katastrophe, ne? Das geht nicht. Wenn einer Golf spielt, dann ist er fixiert aufs Golfen. Wenn dann anfängst, hast du morgen Zeit, mir dann noch ein Geschäft zu machen und er verschlägt den Ball, dann bist du schuld. Ich habe mit dem Klitschko Golf gespielt. Ganz normal. Der hat, was weiß ich, Handicap 30 gehabt. Ich Handicap 9, glaube ich, damals. Ich habe aber gemerkt, dass der ein Potenzial hat. Habe mein Spiel an den Nagel gehängt und habe mich um sein Spiel gekümmert. Das, was ihr jetzt da ansprecht, das ist ja nur, weil es die Leute wissen wollen. Ne? Aber ich habe 10 Jahre lang Viagra gemacht. Das ist ja was Interessantes.
Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein, vor allem, weil wir endlich mal wieder einen Gast auch live bei uns in Farbe dabei haben. Aber erstmal begrüße ich dich, Roland. Du bist wie immer mit dabei. Wie geht's dir denn heute? Ich habe ja gehört, dass es gute News gibt.
Ja, wir haben ja in dem Podcast mit der Dr. Julia Schüler, ging es ja um Biotechnologie, wieder mal über so einen Pitch gesprochen, bei dem wir teilgenommen haben. Und da hast du dann gesagt, naja, wenn man nichts mehr davon hört, dann ist es klar. Und wir haben tatsächlich völlig überraschend am Montag eine Zusage bekommen von der Hochschule Mannheim. Und wir hatten eigentlich damit nicht mehr gerechnet. Ich finde, wir haben heute nochmal, wie ich auch finde, für mich persönlich super spannenden Gast, weil ich glaube, dass ich von Winnie vielleicht was lernen kann, was ich nie gelernt habe, nämlich wie macht man Netzwerken, das also sicherlich nicht meine Stärke in meinem Berufsleben war. Und da habe ich auch sicherlich Chancen am Straßenrand liegen lassen. Und es ist auch jetzt das, sage ich mal, dann erste Jahr unseres Markentalks, weil Caro, wir haben ja gestartet, erst bei Clubhouse. Und ich denke, man kann das jetzt mal so sagen, wir haben, finde ich, ein cooles Medium hier geschaffen. Wir haben coole Gäste, wir haben coole Themen, wir haben eine coole Moderatorin, die da wirklich viel Talent hat. Wir haben ein cooles Tonstudio mit Max, der das immer, finde ich, super klasse macht. Und ja, was fehlt jetzt noch zum totalen Podcast-Glück? Vielleicht 2022 noch ein bisschen mehr Reichweite. Und vielleicht hilft uns ja Winnie mit einem coolen Podcast vielleicht auch da nochmal etwas zu boostern. Und dann sind wir, sage ich mal, vierfach geboostet.
Roland, du hast es schon angesprochen. Wir haben heute Winnie Rotärmel bei uns zu Gast und den würde ich jetzt ganz gern erstmal begrüßen. Hallo Winnie, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst.
Vielen Dank für die Einladung, Caro. Und auch an dich, lieber Roland. Mal gespannt, was mich erwartet. Die Vorschusslorbeeren sind ja schon gewaltig von euch beiden.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass du für mich so der Mr. Network bist. Ich kenne dich jetzt nicht so gut, wir haben uns ein paar Mal kennengelernt. Ich beobachte dich, sage ich mal, so von der Seite und bin jetzt auch jemand, der schon rumgekommen ist. Also bin jetzt nicht ein Heidelberger, ich habe schon viel in der Welt gesehen. Und so jemand wie du jetzt als Persönlichkeit ist mir tatsächlich noch nicht begegnet, weil ich so das Gefühl habe, dass du wirklich eben, ja, und das ist jetzt auch die Frage, ist es ein Talent oder eine Fähigkeit, mit Menschen Beziehungen herzustellen. Also ich fand es jetzt auch bei uns, obwohl wir jetzt, wie gesagt, gar nicht so gut kennen, war das eigentlich von Anfang an gleich irgendwie so, dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der schafft es, so als wenn man sich schon irgendwie länger kennen würde. Also als wenn man irgendwie schon 10-mal ein Bier getrunken hätte. Und das ist ja, wie gesagt, entweder ein Talent oder eine Fähigkeit. Also ich habe das Talent nicht, was ich wirklich auch bedauere. Ich bedauere eigentlich fast gar nichts in meinem Leben. Aber da, glaube ich, hast du was und da können wir alle nur, glaube ich, von dir lernen und wir wollen auch alle von dir lernen, weil wir wissen ja alle, in der heutigen Welt ist entscheidend, dass du ein Netzwerk hast und nicht, dass du jetzt super smart bist etc.
Aber ich glaube, super smart zu sein schadet jetzt nicht unbedingt.
Es ist eine notwendige, aber ich glaube, keine hinreichende Bedingung. Ich glaube, tatsächlich wichtig ist, dass man diese Fähigkeit hat oder eben dieses Talent, Türen zu öffnen. Und vielleicht, ich mache mal wieder so einen Rahmen. Und ich habe mir heute Vormittag mal überlegt, ja, was kann man eigentlich so erzählen? Und dann kam mir so ein Film, den jeder vielleicht von euch kennt, in den Sinn, nämlich Zwei glorreiche Halunken. Das ist für mich so ein epischer Spaghetti-Western von Sergio Leone. Jeder kennt den oder fast jeder mit dem super Schauspieler Clint Eastwood und Eli Wallach. ist da quasi sein Kompagnon. Und wer die Geschichte nicht kennt, also diese zwei Jungs halt, diese zwei coole Jungs, die sind auf der Jagd nach dem gestohlenen Gold der Konföderierten. Und am Ende kommen sie dann quasi an einem Friedhof, an einem großen Friedhof, wo sie wissen, irgendwo unter einem dieser Gräber ist diese Schatztruhe vergraben. So, und dann sagt Clint Eastwood in seiner unnachahmlichen, supercoolen Art, sagt er dann zu Eli, weißt du, auf dieser Welt gibt es zwei Sorten Menschen, mein Freund. Solche mit geladenen Waffen und solche, die graben. Du gräbst. Und das finde ich, ist im Business auch so, würde ich sagen. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Es gibt die, welche wichtige Leute kennen und dadurch durch wichtige Türen kommen, sage ich mal. Und dann gibt es Leute, die eben nicht diese wichtigen Leute kennen und eben nicht durch diese Türen kommen, sondern vor diesen Türen graben und butteln und halt hoffen, dass sie reinkommen. Und das ist jetzt eigentlich, sage ich so, der Rahmen, lieber Winnie. Wie schafft man es eben quasi durch diese Türen zu kommen, ohne eben wie die meisten Menschen von uns graben zu müssen? Und graben ist halt nicht so cool, wie halt die Pistole zu haben. Ja, das wäre, sage ich mal so, der Rahmen, den ich setzen möchte. Ja, vielleicht kannst du da schon mal einsteigen. Also ist es Talent, ist es eine Fähigkeit, was ist es?
Na gut, es hängt natürlich viel davon ab. Du hast ein paar Mal das Wort wichtig benutzt eben. Und für mich ist das Wichtigste beim Netzwerken, dass man vernetzt denken kann. Wenn ich jetzt mit dir zusammensitze und weiß, du bist der Markenchef, du kennst Marken, du weißt, wie man eine Marke positioniert. Und wenn dann jemand mich fragt, ich brauche eine Markenagentur, dann bringe ich dich mit in Verbindung. Die meisten Leute denken aber nicht so weit. Ne? Die denken nur, der hat Aufträge, die hätte ich gern, aber was der dann tatsächlich macht, interessiert die nicht. Und das ist eigentlich das vernetzte Denken, ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn man das nicht kann, dann, es gibt Menschen, die können nicht vernetzt denken. Mein Enkel ist zum Beispiel einer, der kann das perfekt. Fast noch, also gut,
er hat halt viel. Der hat deine Gene.
Kommt nicht von ungefähr.
Ja, aber der ist unglaublich erfolgreich bei der SAP durch dieses vernetzte Denken. Ne? Weil der halt nicht einfach hinsitzt, seinen Job macht, sondern sieht, okay, da hat einer ein Problem. Ich löse ihm das, indem ich einen anderen frage, der ihm das löst und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist so das A und so. Und bei mir ist es halt so, dass ich in der Bäckerei aufgewachsen bin und wir waren 7 Kinder. Die Mama ist nach meiner Geburt gestorben. Und dann habe ich natürlich automatisch als jüngstes Kind ein Netzwerk gebraucht, weil meine älteste Schwester war 20 Jahre älter und ich hätte ja nicht überlebt, wenn ich nicht mit 3 von den Geschwistern ein Netzwerk aufgebaut hätte, damit ich überleben kann. Und so lernt man Netzwerken und dann war ich immer zuständig, ich glaube, für diese Schneckennudel. Mhm. Also ich musste morgens um 6 Uhr raus, habe da die Schneckennudel gebacken und anschließend noch im Laden verkaufen. Und da lernst du natürlich dann Qualität herzustellen, weil wenn die Schneckennudel im Laden liegen und da ist eine verkrüppelte dabei und da kommt halt so eine ältere Dame und sagt, die kannst du selber essen, die kaufe ich dir nicht ab. Ne? Also lernt man automatisch Qualität, das ist das Wichtigste. Ohne das kannst du in der Firma auch nicht überleben. Ne?
Also wir merken, es hat schon sehr, sehr früh angefangen bei dir. Ich würde ganz gern nochmal zu dir als Person kommen, weil wir haben dich jetzt nicht so ausführlich vorgestellt. Was machst du denn eigentlich oder was hast du dein Leben gemacht? Beruflich gesehen, ich meine, weil wir sprechen jetzt über Netzwerk. Ich meine, Netzwerken an sich ist jetzt nicht der Beruf. Da hast du einfach ein Talent für. Das machst du, glaube ich, ständig und gehört irgendwie dazu. Aber nochmal vielleicht ein bisschen zu deinem Hintergrund. Was machst du?
Na gut, ich habe Schriftsätze gelernt, Meisterprüfung, alles Mögliche gemacht. Aber es war immer klar, da ich aus einer Familie komme, die selbstständig ist, dass ich selbstständig werden möchte. Und habe dann halt irgendwann in der Druckerei angeheuert und irgendwann hat sie mir gehört, dann habe ich noch eine Druckerei. Aber ich war halt immer gefangen so in dieser Medienwelt. Und das Netzwerken kam halt dann automatisch dazu. Hat natürlich auch sehr viel mit Dietmar Hopp zu tun, weil der in dem Ort, wo ich geboren bin, in Östringen oder immer noch lebe, seine Arbeit begonnen hat. Der war in der ICI bei uns als IBM-Ingenieur tätig und meine Frau hat da drin gearbeitet. Und ich habe ab und zu mit ihm Tennis gespielt und so hat sich das eine Freundschaft entwickelt, die, na gut, über 50 Jahre, sagen wir schon, alt ist. Und in dem Windschatten von dem erfolgreichsten Nachkriegsmanager Deutschlands oder vielleicht Europas, zu segeln ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also, gibt schlimmere Sachen.
Also du meinst, es war quasi auch so ein bisschen dein, ja, was heißt Türöffner oder sogar deine Tür in diese ganze Welt. Ich meine, du hast ja auch Kontakte in den verschiedensten Kreisen, was man jetzt auch so mitbekommt, Sport, Politik, beispielsweise Franz Beckenbauer oder Joachim Löw oder was ich auch oft gesehen habe, Bilder mit dir und Klitschko. Also war das quasi so die Tür der Dietmar Hopp für dich in diese ganze Welt?
Ja, so würde ich es nicht ganz ausdrücken, aber er ist natürlich schon ist ein faszinierender Mann, das war er damals schon. Und der hat halt auch ein Gedächtnis, was mir völlig abgeht. Dem können Sie eine Zahl sagen von 20 Zahlen und dann weiß er sie drei Tage später immer noch. Gut, ich komme wieder zurück auf, dass man halt die Menschen sammelt. Ich habe mit dem Klitschko Golf gespielt, ganz normal. Der hat, was weiß ich, Handicap 30 gehabt, ich Handicap 7 oder 9, glaube ich, damals. Und ich hätte den in Grund und Boden spielen können. Ne? Also der hätte dann nur gesagt, oh Mensch, geil, wie du schlägst und so. Ich habe aber gemerkt, dass der ein irre Potenzial hat. Habe mein Spiel an den Nagel gehängt und habe mich um sein Spiel gekümmert. Habe ihm gesagt, Mensch, nimm mal da nicht so ein Eis, sondern so. Und dann ist er runtergekommen und hat sein Handicap verbessert. Und während dem Spiel hat er mir erzählt, weil damals hat er gerade verloren gegen so einen Südafrikaner, dass er wieder boxen möchte, aber einen Platz sucht, also in Ort, Hamburg oder Berlin. Ich sagte, mach keinen Scheiß, box bei uns. Bin sofort mit ihm in die SAP-Arena gefahren, die war gerade so kurz vorm Fertigstellen und habe ihm die gezeigt und habe gesagt, vor dem Krieg war Mannheim, Karlsruhe die größte Box-Area in Deutschland. Da gab es überall Boxstelle. Ne? Und es gibt in Bruchsal nach wie vor den größten Boxclub der Welt.
Aha.
Und ich habe gesagt, wenn du hier boxst, ist in 5 Minuten die Karten weg und sowas auch. Und das war so, ab dem Moment hat er mich immer in den Ring, in die erste oder zweite Reihe gesetzt.
Ja, ich weiß, da hattest du mich mal eingeladen in deiner Druckerei ABC-Druck in Heidelberg-Wieblingen. Da war ja damals ein Weltmeisterschaftskampf und da wurden die in deiner Druckerei gewogen. Also wirklich zwischen den Offset-Druckmaschinen, diese zwei, keine Ahnung, 1,90, 1,95, pure Muskelmasse.
Panetta.
Ja, genau. Und da hattest du mich eingeladen, das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und ja klar, das ist schon, das ist wieder genau das, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast. Also ich glaube, das ist so ein Learning, dieses Verbinden, Vernetzen, was ja auch, glaube ich, auch so ein Schlüsselwort des 21. Jahrhunderts ist, weil eigentlich steht das 21. Jahrhundert für Vernetzen. Also wir haben diese ganzen Netzwerke, Computernetzwerke, die sozialen Online-Netzwerke. Und dann muss man natürlich da auch die Menschen vernetzen. Wirtschaftlich, aber auch was wichtig ist, weil du jetzt auch gerade Russland ansprichst und Ukraine. Also halt auch vernetzen, damit es nicht wieder zu Krieg in Europa kommt, was ja tatsächlich auch für deinen Freund ja gerade eine reale Gefahr ist. Soweit ich weiß, ist er Oberbürgermeister von Kiew und er hat auch gesagt, er würde in den Kampf gehen. Er will es natürlich nicht, aber er ist eben jemand, der patriotisch ist. Und ich glaube, da sind so Leute wie du auch wichtig, dieses eben Vernetzen, Verbinden und immer schauen, dass es, wahrscheinlich bist du jemand, der auch immer weiß, wie er Win-Win-Situationen herstellt, oder? Ist das ein Talent
gut,
von dir?
Beim Klitschko, ich habe halt gelesen, dass bei denen geht es ja richtig rund mit Corona als Beispiel. Und dann habe ich den 200.000 Masken bestellt, geliefert, kostenlos. Und der Martin Pfennig hat es rübergefahren mit ein paar LKWs dann nach Kiew. Das sind Kleinigkeiten, aber muss halt organisieren und auf die Reihe bringen. Ne? Und wenn ich jetzt so gucke, wenn ich jetzt die Caro, die ich jetzt zum ersten Mal sehe, angucke, ich weiß jetzt nicht, ob sie Geburtstag hat heute, weil sie so strahlt. Aber
nee, tatsächlich nicht.
sie strahlt immer, würde ich sagen. Also nee.
Ich bin eigentlich so grundsätzlich relativ positiv eingestellt.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man halt wissen sollte, wenn man mit jemandem zusammentrifft, wie geht's ihm? Hat sie Geburtstag? Oder liegt ihr, was weiß ich, jemand im Krankenhaus oder so? Ne? Und wenn man das dann weiß, kann man mit dem anderen ganz anders umgehen. Das ist für mich immer das Wichtigste, ne? Wenn ich mit Freunden zusammenkomme, die ich halt ein bisschen näher kenne, dann will ich erstmal wissen, wie geht's dem. Und so, wenn du den Klitschko angesprochen hast, der hat meinen Enkel kennengelernt, der war da vielleicht 5, 6 Jahre alt. Und wenn der mich sieht, fragt als erstes, obwohl das in 2 Jahren nicht gesehen habe oder so, wie geht's dem Christian? Ne? Das muss ich erst mal im Kopf haben, wie mein Enkel heißt. Ne? Also das ist, aber das ist so eine Gabe, wo merkst, okay, der meint's ehrlich und ernst. Ne?
Okay, und was können wir, sage ich jetzt mal, wir, die halt da vielleicht nicht ganz so vielleicht auch extrovertiert sind. Gibt es so Regeln, wo du sagst, also das solltet ihr beachten, wenn ihr eben versucht, eure Netzwerke aufzubauen, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat. Also klar, strahlen wie Caro, aber kann auch nicht jeder jetzt, sage ich mal. Also nicht jeder hat diese Ausstrahlung. Was gibt's denn da für, ich sage jetzt mal, handwerkliche Fertigkeiten, wo du sagst, hey komm, hab die drei im Kopf und versuch die mal zu beachten, so wie Tennis spielen. Ich wusste gar nicht, dass du Tennis spielst. Vielleicht hast du mal Lust. Ich bin, also das kann ich noch ganz gut. Wie gesagt, Golf habe ich als Kind halt gemacht, jetzt nicht mehr. Da gibt's ja auch so Basics. Gibt ein paar so Basics, schau den Ball an, triff den Ball vorm Standbein, hol aus, mach Oberkörperrotation. Was sind denn so jetzt beim Netzwerken, was sind da so die Basics, wo man sagt, hey komm, wenn du darauf achtest, dann hast du schon mal irgendwie einen guten Einstieg.
Das kann man so in dem Sinn nicht so definieren. Ne? Wenn ich jetzt nicht Tennis nehme, sondern Golf, manche Leute denken, sie gehen auf den Golfplatz und machen Geschäfte. Das gibt eine Katastrophe. Ne? Das geht nicht. Weil wenn einer Golf spielt, ist ähnlich wie im Tennis, dann ist er fixiert aufs Golfen. Wenn dann anfängst, hast du morgen Zeit, mir dann noch ein Geschäft zu machen und er verschlägt den Ball, dann bist du schuld, der die Frage gestellt hat, nicht irgendjemand anders oder nicht er selbst. Mhm. Also da muss man so Grundregeln, dass man da wartet, bis man fertig ist, muss sich zurückhalten und wenn er verloren hat, dann würde ich auch nicht gerade unbedingt in dem Moment. Also das sind so Grundsachen, aber das ist ja sammelt eine normale Geschichte. Ne? Aber ansonsten würde ich einfach sagen, es gibt so Gelegenheiten, im Leben, wie zum Beispiel 85, 7. Juli, was war da, hat der Boris Becker Wimbledon gewonnen. Ne?
Okay, das war jetzt gerade der Film auf RTL.
Ach, der war nicht so toll. Aber ist egal.
Nee, der war nicht so toll.
Aber auf jeden Fall hat er der Wimbledon gewonnen. Und ich kannte den so als kleinen Bub, aber nicht so, dass ich täglich mit ihm zu tun habe. Aber das war so ein Moment, wo ich dann für mich sage, das ist ein entscheidendes Moment im ganzen Leben, vielleicht so auch von mir. Okay. Und dann bin ich 86 mit dem fast in jedem Turnier dabei gewesen. Ja? War auch dabei. 86 hatte ich ja den Lendl geschlagen. War ich auch persönlich dabei. Hab dann im Tennisclub in Leimen, damals gab es so Videokassetten. Ne?
VHS oder was?
Ich habe Tag und Nacht seine ganzen Turniere aufgenommen und so Ding aufgebaut in Leimen, ne? Wo man dann immer die Filme angucken konnte, da gab es ja noch kein Internet.
Ja.
Und so, und die BASF hat mir dann die Videokassetten geliefert, weil die waren ja sauteuer. 48 Stunden konnte da auf eine Videokassette drauf und lauter so ein Scheiß. Habe ich alles gemacht und dadurch habe ich natürlich eine innere Verbindung gekriegt zum Boris. Und nach 31 Jahren hat er mich jetzt, ich glaube 2017, waren wir uns wieder in Wimbledon getroffen, da ist die Jacke her. Ne? Das sind halt so Momente und das kann man weiterführen. Ich laufe durch eine Druckerei in München und dann sagen sie so, da hinten arbeitet dem Franz Beckenbauer sein Bruder. Er stand da und hat da, was weiß ich, irgendwas gemacht als normaler Angestellter. Da habe ich gleich Kontakt aufgenommen mit dem, rausgelöst, habe mit dem eine Werbeagentur gegründet in München. Beckenbauer und Partner, ich war der kleine Partner. Und ruckzuck hatten wir für Adidas, Bayern München, alles mögliche Aufträge. Und ich habe die denen dann irgendwann geschenkt. Aber dadurch kam ich dann, aber das war nicht der Grund, mit dem Franz in Berührung. Weil der Franz dann irgendwann gesagt hat, er will mal den Verrückten kennenlernen, ja, okay, der mit seinem Bruder sowas okay macht, weil der Walter Beckenbauer ist ganz anders gestrickt wie der Franz. Und so kam ich halt, aber so nebenbei mit dem Franz, und der war dann bis 2009, ich glaube, das war 86 rum, bis 2009 war der Präsident.
Mhm, ja, klar.
Und entstand halt eine innige Freundschaft. Ne?
Ja, also ich sag mal so, du nutzt quasi auch die Gelegenheiten, die sich bieten, auf jeden Fall. Also ich meine auch, wenn du sagst jetzt so nebenbei, dann hast du das mit dem gegründet und so. Ich meine, das sind ja eigentlich schon auch große Schritte, die du quasi, weil sich die Gelegenheit bietet, eben auch gehst. Also ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, wie du quasi so eine nachhaltige Beziehung quasi aufbaust, weil du jetzt auch immer gesagt hast, ja, ihr seid dann doch relativ innig eigentlich und du auch viel, also es am Ende den klaren Geben und Nehmen ist, aber du auch sehr viel gibst. Also so, finde ich, hört sich das jetzt für mich an. Was mich jetzt aber trotzdem interessieren würde, jetzt vielleicht mal konkret mit Boris Becker, also wie du die Beziehung quasi nachhaltig aufgebaut hast, ist, glaube ich, klar, aber wie hast du ihn denn konkret kennengelernt? Ich glaube, das ist ja das Wichtige, so, was macht man, wenn einem irgendwie so eine Person dann gegenübersteht? Was sagt man?
Also, müsst ihr vorstellen, ich habe im Radio gehört, der Lendl spielt heute gegen den Boris. Ne? Aber dann habe ich mich in den Flieger reingesetzt. Ich war gerade in Frankfurt, habe zu meiner Frau gesagt, ich fliege nach London. Ich gucke mir das Spiel an. Dann kam ich da an, war noch nie in Wimbledon. Und dann hunderte Leute, aber alle haben einen weißen Zettel in die Höhe gehalten. Da habe ich gedacht, gleich zum Ersten hin gesagt, ich kaufe dir eine Karte ab. Ich gesagt, nee, ich suche Karten. Ich war total geflasht, dass sie alle Karten suchen. Ne? Ich habe gedacht, da kommst du da hin. Ich habe noch einen Freund geholt, der mir da ein paar Pfund gebracht hat. Und dann bin ich halt rumgelaufen und wusste nicht, was ich machen soll. Da kam der Lendl angetrabt mit, damals war das halt noch ganze 6 Nacht, mit links und rechts ganz viele Schläger und der ist fast gerannt. Bin ich neben dem her gerannt und habe zu ihm gesagt, in meinem Kauderwelsch-Englisch, dass ich extra aus Leim gekommen bin und will unbedingt den Boris Becker sehen. Und dann hat er nur so gemacht, bin halt mit dem durchgerannt, durch alle Kontrollen, hat er seine Schläge abgegeben zum Spannen oder irgendwas, ja. Sagt zu dem irgendwas, zu dem Typ. Und dann kommt er zu mir und sagt, hier, 2 Karten. Ich wollte aber nur eine. Aber die waren so teuer, dass ich erst mal in mich gehen musste, ob ich die überhaupt haben will.
Aber hat sich ja gelohnt.
Ja, dann saß ich auf der Bank da, wo die Herzogin von Kent hockte und ich in der Gegend. Aber das war ja nur der Anfang. Dann bin ich halt drin gewesen,
ja.
Aber ich konnte ja nicht sonst nirgends hin. Ich bin halt rumgelaufen und habe mal geguckt, wo die Ausgänge sind und Erdbeeren gegessen und den ganzen Baum halt. Und dann stehe ich halt auch wieder, muss ich mir vorstellen, als Östringer da in London. Ich habe gar nicht gewusst, wo London ist eigentlich. Ja. Und dann geht einer raus und guckt mich so mitleidig an und drückt mir ein Paket Karten in die Hand. Also so VIP-Zeugs halt da. Ne? Der ist heimgegangen und hat gedacht, er braucht es nicht mehr da. Und plötzlich hatte ich Karten ins Clubhaus.
Okay, aber klingt ja wie Hollywood, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja, jetzt musst du dir vorstellen, dann gehe ich da ins Clubhaus rein, stehe dort und oben steht dem Boris Becker, sein Papa, der Karl-Heinz,
ja.
Gott hab ihn selig, und schreit runter, Rotärmel, also was machst denn du da?
Okay, ihr kanntet euch.
Ah ja, klar.
Okay.
Leimen und dann...
Warst du damals schon im Tennisclub Leimen? Hast du da...
Ich war nicht, aber ich habe halt...
Ach so, aber man kennt sich, sage ich jetzt
ganz,
mal.
Ganz okay. Schon sehr gut. Ne?
Okay.
Und das war natürlich das Highlight. Und dann bin ich mit denen ins Hotel. Ich habe kein Hotel gehabt und nichts. Ne? Ich habe dann bei denen gepennt und alles.
Okay. Also es ist viel dann auch, ich sage jetzt mal, Intuition in einem Moment, wo Glück und Zufall genau. In dein Leben reinspielt. Und dann hast du da irgendwie anscheinend intuitiv die Gabe, Dinge richtig zu machen, wo wir, also ich zweifle jetzt, weil du jetzt 2 Namen genannt hast. Also ich kenne tatsächlich auch Boris Becker persönlich und ich kenne auch Franz Beckenbauer persönlich. Boris Becker habe ich mal kennengelernt in einem Club in München, als er da mit Carlo Drenhardt unterwegs war und irgendwie sind wir da ins Gespräch gekommen. Okay, daraus ist jetzt aber nichts entstanden. Und Franz Beckenbauer habe ich tatsächlich auch mal kennengelernt am Stuttgarter Flughafen, wo wir auch ins Gespräch gekommen sind. Ist aber auch nichts daraus entstanden. Also du hast ja anscheinend die Fähigkeit, im Gegensatz zu mir, aus so Begegnungen dann eine Nachhaltigkeit zu schaffen.
Ja gut, das sind ja jetzt nur so die Highlights. Aber ich habe, was weiß ich, in meinem Schweizer Taschenmesser, also in meinem iPhone, über 4.500 Telefonnummern und das, was ihr jetzt da ansprecht, das ist ja nur, was weiß ich, das ist halt, weil es die Leute wissen wollen, ne? Aber ich habe 10 Jahre lang Viagra gemacht, das ist ja was Interessantes. Ich, als Pfizer Viagra eingeführt hat,
ja.
War ich da mit dem Axel Bajani, mit dem Marketingleiter, haben wir das da zusammen gemacht. Das war eine meiner schönsten 10 Jahre.
Okay, aber was habt ihr da gemacht? Weil die Story kenne ich nicht.
Ah ja, Viagra.
Also Viagra kenne ich, ja.
Wer kennt das nicht?
Ne? Wer kennt das nicht?
Aber meine, deine Story. Das war halt damals ein Medikament, was es auf der Welt noch nicht gegeben hat. Es war eigentlich ein Herzmittel.
Genau.
Und man hat halt festgestellt, dass das auch für andere Sachen wirkt. Und ich glaube, nach 10 Jahren haben sie sogar festgestellt, dass es Falten, speziell bei Gesicht von Frauen, glättet.
Ja, das habe ich jetzt auch noch nie gehört.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Also ich habe mich auch mit dem Thema nicht so viel beschäftigt.
Das brauchst du auch nicht. Aber das war natürlich so eine Zeit, weil ich hatte da immer Farbmuster, ja. Weil wir halt viel da gedruckt haben und alles Mögliche. Und wenn ich nach Frankfurt kam, zum Mario, da in der alten Oper,
ja.
Und der hätte mich gar nicht bedient, wenn ich nicht irgendwie mit Naturalien bezahlt hätte.
Okay.
Also ich nur so nebenbei. Aber das war natürlich eine Zeit, weil dieses Medikament ist ja heute, was weiß ich, in allen Händen so. Aber damals war es halt was ganz Exklusives.
Ja, also ich glaube, man merkt schnell, also klar, wir haben uns natürlich jetzt auch die bekanntesten Personen quasi aus dem Netzwerk herausgesucht. Das, was man eben so mitbekommt, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, ist, glaube ich, auch klar. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil zum Beispiel gesehen, da hast du auch 3500 Follower bzw. Kontakte. Ist es denn für dich jetzt gerade mal auch in Social Media für dich ein nachhaltiges Netzwerk? Also sind das auch wirklich Leute, wo du sagen könntest, okay, mit denen könnte ich quasi jetzt einfach mal so in Kontakt treten? Oder weil du jetzt auch sagst, du hast 4000 Nummern im Handy, das ist natürlich auch ordentlich. ja, wie wichtig ist da dieses Social-Media-Netzwerk für dich?
Also in dem Sinn, in meinen Netzwerken spielt es eine untergeordnete Rolle. Mhm. Zum Beispiel, ich habe verschiedene Netzwerke, die ich aufteile für mich. Ne? Also zum Beispiel eins ist das Kunstnetzwerk, wo ich halt sehr viele Künstler kenne. Und wenn da einer irgendein Problem hat oder irgendwas, dann ruft er mich halt an und dann, ob es der Chesney, Saint-Tropez, Elvira Bach in Berlin oder egal was. Aber dieses Netzwerk ist auch daraus entstanden, weil da gab es einen Dr. Thomas Fey, der war bei der Deutsche Bank und der hat mir eine Druckmaschine verkauft. Und wollte eigentlich dem ein Haus als Pfand geben, wie man das sagt. Ne? Mhm. Und das wollte er gar nicht. Ne? Der hat sich auf mich
verlassen
und hat gesagt, okay, der zahlt bestimmt das Geld zurück, was auch dann passiert ist. Und dann ist er nach London als Deutsche Bankchef und dann kam er wieder zurück. Und dann hat er in der Deutsche Bank eine Kunstsammlung aufgebaut. Und hat mich da immer so mitgenommen und dadurch habe ich das überhaupt kennengelernt, Baselitz. Ich kannte davon gar nichts. Ne? Und so habe ich daraus ein Netzwerk geschaffen, was für mich das Kunstwerk ist, Kunstnetzwerk. Und dann gibt es halt wieder das medizinische Netzwerk, das ist für mich das Interessanteste. Ne? So. Also wo ich halt auch vielen Leuten direkt helfen kann, wenn jemand Krebs hat oder wo es halt, sagen wir, in unserem Alter, in dem ich mich so befinde, halt dann schon häufiger vorkommt, dass man anderen Menschen dann gezielt helfen kann. Und das ist aber auch wieder so eine Win-Win-Situation, weil die Ärzte oder Professoren, die freuen sich dann auch wieder, die Uni Heidelberg oder die Max-Grundig-Klinik, wenn ich die mit Fälle konfrontiert, mit Zweitmeinungen oder sogar mit Patienten. Und so vermittle ich bestimmt am Tag 3-4 Patienten.
Ja,
okay. Im Schnitt. Mhm. Muss ich mir vorstellen, im Schnitt.
Naja, ne? Wahnsinn. Also das heißt, um jetzt für mich da mal so in diesen Nebel so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also du hast so verschiedene Netzwerke. Also du hast ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, des Sports. Und da haben wir jetzt schon ein paar Highlights ja gehört. Das mit Boris Becker wusste ich übrigens gar nicht, aber klar, passt voll rein, sage ich jetzt mal. Dann hast du dieses Netzwerk jetzt Kultur. Dann hast du das Netzwerk Medizin. Also das heißt, du schaffst dir da so verschiedene Netzwerke. Verbindest du die dann auch wieder untereinander? Oder sind die dann für sich jeweils eine Insel?
Kommt drauf an. Also das bei den Künstlern ist so, dass da schon, sag mal, wenn der Stefan Chesney war jetzt in Berlin, da ruft er mich an, die Elvira Bach ist noch nicht geimpft, die weiß nicht, ob sie sich impfen lassen soll. Dann rufe ich die gleich an, sage aber nicht zu der, lass dich impfen, sondern sage zu der, du Elvira, stell dir vor, ich bin jetzt das 5. Mal geimpft. Was? Bist du verrückt? 5 Mal, ja, sag ich doch. Und erzähle er dann halt von einem Freund, der gerade in der Klinik liegt, der nicht geimpft ist und den es halt richtig erwischt hat. Und er hat gesagt, mir kann das nicht passieren. 2 Stunden später ruft Maodolo an, sagt er nichts, gell?
Nee.
Basketballspieler, Nationalspieler, ist ihr Sohn.
Okay.
Müsst ihr eigentlich wissen, weil der am Sonntag das entscheidende Wurf gemacht hat beim Basketball, dass Heidelberg noch verloren hat. Da war ich dann das erste Mal beim Basketball, weil der mich eingeladen hat.
Okay.
Da ruft er mich an, Winnie, meine Mama lässt sich impfen, wieso hast du das gemacht? Ich habe keinen Ton gesagt zu der, sie soll sich impfen lassen.
Okay. Also die richtigen Geschichten erzählen, ohne, sag ich mal, immer so belehrend zu sein und ohne Druck zu machen, sondern eher so indirekt.
Ja.
Ist das so eine
Am Ende ja ein Vermittler zu sein, oder?
Genau.
Bei dem Ganzen.
Und das Sportnetzwerk, das ist natürlich, da hast du halt komplett Hoffenheim vergessen.
Das ist ja klar.
Die Löwen, die Adler,
ja, klar.
Der Golf, das ist ja so einmal ein Becken, da könntest du eigentlich den ganzen Tag lang drin rumspielen mit dem Netzwerken. Ne?
Definitiv. Definitiv.
Ja, da schließt sich meine Frage an. Wie viele Anrufe bekommst du dann am Tag? Mit wie vielen Leuten am Tag telefonierst du? Weil alles, was du jetzt aufzählst, also wir haben noch, glaube ich, 1000 Sachen vergessen, klingt alles so ein bisschen beiläufig, aber es muss ja auch am Ende genetzwerkt werden. Also, ja.
Also ich telefoniere viel, aber relativ kurz. Aber relativ kurz. Stimmt's, Max? Also wenn ich mal telefoniere, dann kann es schon mal passieren, dass ich noch Tschüss sage, aber schon mit
schon
dem anderen.
Schon aufgelegt.
Schon wieder quasi
schon
Gedanken,
der nächste Anruf.
In Gedanken schon wieder im nächsten Talk mit wieder irgendwas. Okay. Und da machst du so deine Deals, sage ich jetzt mal, oder frage ich mal so direkt. Also viel telefonieren und da irgendwelche Deals einfädeln.
Ja gut, du musst halt dann anschließend, wenn jetzt einer sagt, Mensch, schick mir mal die Nummer oder den Kontakt, das musst du anschließend auch wieder handeln. Mhm. Und da gehe ich dann halt immer die Telefonnummern durch, mit denen ich gerade gesprochen habe, weil ich das manchmal gar nicht mehr weiß, was ich im Moment gerade verspreche. Mhm. Aber ich versuche das halt schon zu halten. Ne? Und dann gab es natürlich für mich noch was ganz Entscheidendes, weil früher hatte ich ja so ein Telefonbuch, da kennst du dir auch.
Ja, klar. Klar. Ja.
Und dann kam ja 86 der Communicator von Nokia raus. Und der Holger Reichert, Vorstand von Heidelberger Druck, und ich, wir waren die Ersten, die einen Communicator hatten. Mhm. Und haben den praktisch ausgebaut wie ein iPhone. Damals schon, ne? 86 konnten wir aus dem Communicator E-Mails verschicken, SMS verschicken, Fotos verschicken, natürlich in der Qualität, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so der Anfang vom iPhone. Und als das iPhone kam, das ist natürlich für mich, ich spare ja so viel Zeit wie früher. Ich muss mir vorstellen, früher bin ich nach Frankfurt gefahren mit dem Auto, dann hast du ein Telefon, wenn du schon ein Netz hattest, dann musstest du von Heidelberg in Darmstadt oder in Bensheim umschalten auf ein anderes Netz per Hand, damit weiter telefonieren. Und vorher kannte ich alle Telefonzellen in Frankfurt und habe immer Geld reingeschmissen. Und das mit dem iPhone, das ist ja, musst du nichts mehr machen, das ist schon alles da. Ist ja also für mich unvorstellbar, ne?
Gut, man muss da nichts machen, weil man 4500 spannende Telefonadressen in seinem iPhone hat. Die ja nicht
da kann
jeder,
man sich beschäftigen.
Da kann man sich beschäftigen. Aber Caro und ich haben die leider nicht, die 4500 Telefonnummern.
Wir sind hart am Arbeiten.
Also ja, du bist ja noch so jung.
Ja, mal sehen, ob ich das jemals schaffe.
Na gut, es kommt auf die Qualität an. Ne?
Ja, ja. Deswegen habe ich vorhin gefragt mit dem Social-Media-Netzwerk, wie würdest du jetzt, nehmen wir mal als Beispiel LinkedIn, die Qualität dieses Netzwerks beurteilen?
Also die Hälfte ist qualitätsmäßig okay und die andere Hälfte, die nimmt man halt an, weil man jemanden kennt in der Firma drin, aber den speziell jetzt nicht. Ne?
Jetzt frage ich mich, warum ich angenommen wurde. Zu welcher Hälfte ich
gehöre? Ich habe dich gelesen, habe dich gleich mal kassiert.
Sehr gut. Ja, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal. Also erstmal finde ich das alles sehr irgendwie inspirierend und beeindruckend. Und wir hatten schon mal auch eine Zuhörerfrage und heute ist es wieder soweit. Wir wurden nämlich im Vorfeld auch gefragt, ob du nicht mal so, sagen wir jetzt einfach mal, wirklich 3 konkrete Tipps geben kannst, wie man das ganze Netzwerken angeht. Also wenn mich die Person interessiert und ich irgendwie eine langfristige Beziehung aufbauen möchte, wie gehe ich daran? Kann man das überhaupt sagen? Kann man da überhaupt sagen, okay, es gibt jetzt mal so 3 Tipps, die du auf jeden Fall jedem an die Hand geben würdest? Oder sagst du, es ist einfach Talent?
Das ist wie mit einer Beziehung, ne? Oder einer Ehe. Wenn du eine Beziehung eingehst und du kannst dich selbst nicht leiden und suchst jemanden, der dich lieben soll, aber du magst dich selbst nicht, dann ist immer der andere schuld, wenn das in den Eimer geht. Ne? Und so ist das auch mit einer Beziehung. Wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert, dann wird man meiner Meinung nach im Leben nicht glücklich. Und deshalb, das ist jetzt so ein bisschen vom, ich würde nicht sagen, von meinem Freund Dalai Lama, aber der sagt, wenn wir die Sorgen und das Wohlergehen anderer Menschen ernst nehmen, ist das Tor zur großen Freude. Das ist so von ihm ausgedrückt. Und wenn man das dann wirklich ernst nimmt, ist das langfristig ein großes Glück. Und wir müssen unser Herz für andere öffnen. Das mache ich halt jeden Tag.
Also das ist, ich glaube, da ist echt eine tiefe Weisheit, weil ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen, also nicht alle, aber doch viele dazu neigen, sich als Insel selber zu begreifen und auch ein bisschen so halt auf seiner Insel zu leben. Und da fehlt uns halt oft die Verbindung zu den anderen Inseln. Und das ist vielleicht auch, was man vielleicht allen Menschen da draußen mitgeben kann. Also, dass man eben immer sich wieder aus seiner Insel quasi wegbewegt und diese Inseln besucht, die ja nicht immer freundlich sind. Also das ist ja das, warum zieht man sich auch oft zurück, weil man halt ja auch nicht nur, ich sage jetzt mal, freundliche Erlebnisse mit seinen Mitbürgern hat und dann fühlt man sich halt am wohlsten in seiner Komfortzone. Das ist nun mal die eigene Insel, aber klar, das vereinsamt, genau, und führt eben dazu, dass man nicht mehr diese Offenheit hat.
Ja. Schau mal, Caro, du kennst vielleicht die Sally, ne?
Welche?
Die Back-YouTuberin.
Ah ja, klar, die kenne ich, ja.
Das ist für mich auch so ein Beispiel. Wenn die mich sieht, dann ist sie komplett bei mir.
Also, die kennst du natürlich auch persönlich.
Na gut, ich habe der ihr Kochbücher gedruckt.
Ach so, ja gut. Aber stimmt, die ist ja kommt ja aus der Nähe.
Aus Waghäusen.
Ja, genau.
Aber die ist auch so ein Mensch, wenn die dich sieht, dann ist sie in dem Moment bei dir. Und dann spricht man, und wenn es nur ein paar Minuten sind, komplett persönlich. Mhm. Und das zeichnet halt viele Menschen aus. Und dann entsteht daraus auch eine tiefe Freundschaft, weil du weißt, wenn ich mal ein ernsthaftes Problem habe, kann ich die Sally anrufen und dann ist sie da. Ne?
Also eben nicht nur an der Oberfläche kratzen, genau, irgendwie, sondern wirklich mal tiefgründig. Ja, sehr, sehr beeindruckend auch, was du erzählst, wie man das alles machen kann, was man dafür mitbringen muss vielleicht. Ich glaube, dieser zwischenmenschliche Aspekt, der ist auf jeden Fall mit das Wichtigste. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen Golf spielen gehen und Tennis spielen gehen. Das kann nicht unbedingt schaden.
Ein weiterer Punkt ist halt, dass man vertraulich mit Informationen umgeht. Mir fällt es leicht, mit einem Vorstandsvorsitzenden zu sprechen und gleichzeitig mit einem seiner Angestellten, weil beide wissen, dass da nichts nach außen geht. Ne? Und also das ist das Sammelvertrauen, was man einfach dem Menschen entgegenbringt. Also wenn der Max mir was erzählt von seiner Freundin, dass ich dann nicht gleich hier hinrenne zu ihr und sage, Max, deine Freundin hat mir erzählt.
Aber ich habe jetzt auch nochmal eine Abschlussfrage. Oder vielleicht ist gar keine Abschlussfrage. Ich meine, wenn man so wie du so viele Kontakte hat, dann würde ich jetzt mal so sagen, so ein Netzwerk, das schläft ja nie. Also da kriegst du immer einen Anruf, du kriegst eine Mail. Also man muss ja immer auch so jetzt da sein für die Leute. Das ist ja auch ein großer Zeitinvest. Kannst du mal so ungefähr so eine Faustregel mal nennen, so Daumen mal Pi? Wie viel Zeit investierst du eigentlich auch, einfach, dass du für deine Netzwerke da bist und wenn halt was kommt, dass du dich dann um die auch kümmerst? Ich meine, das ist ja schon also, wahrscheinlich ein Job für sich.
Roland, das ist ganz einfach. Ne? Wenn ich heute manchmal sehe, im Amt oder was weiß ich, oder jemand im Büro, der kriegt einen Anruf, guckt dann an, ach, den rufe ich zurück. Was passiert? Er versucht, ihn zurückzurufen, man kriegt ihn nicht. Dann ruft der wieder an, der wieder, fünfmal. Ich nehme jedes Telefon sofort ab. Sag ja, nein, tschüss. Und dadurch spare ich unglaublich viel Zeit. Weil wenn ich jemand hinterher telefoniere, dann... Und die meisten machen das halt nicht. Ne? Die lassen es bimmeln oder haben keine Lust. Aber da ist mein Freund Dietmar Hopp genauso. Der nimmt immer ab.
Okay.
Dann sagt er ja oder nein. Oder wenn er es machen will, sagt er ja, komm vorbei. Wenn er halt es nicht brauchen kann, sagt er nein. Aber dann weiß der andere auch klipp und klar Bescheid. Und das andere Zeugs da, so das Wachsweiche, vielleicht, und hätte man doch. Und habe ich alles abgestellt.
Okay. Also auf klare Ansagen kommt es auch an.
Genau.
Ne? Und das eben nachhalten bei der ganzen Sache. Beziehungsweise eben direkt die Dinge angehen, da wo sie sind.
Ja.
Ja, vielen Dank, Winnie, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, es war sehr spannend für alle von uns, weil wir da natürlich auch noch viel lernen können und müssen. Und ich glaube, da bist du jetzt wirklich der perfekte Ansprechpartner für. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, Roland, magst du noch was zum Abschluss sagen?
Ja, also es ist quasi eine Prognose nicht eingetroffen, weil man hat uns im Vorfeld gesagt, mit Winnie, spätestens nach 10, aller spätestens nach 30 Minuten ist er aus dem Studio draußen. Und wie lange haben wir es jetzt geschafft, Caro? Ich glaube,
es dürfte auf jeden Fall eine halbe Stunde gewesen sein.
Okay, also wir haben glaube ich, wir haben es geschafft, dich quasi hier zu halten. Ich denke, es ist ein super spannender Podcast wieder geworden. Und ich bin echt mal gespannt, wie es bei dir so weitergeht und was da noch vielleicht sich so tun wird. Weil ich sehe dich, du bist extrem jung und dynamisch. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber ich glaube schon, dass du auch schon ein bisschen älter bist. Und also da denke ich, da ist bei dir noch nicht der Ruhestand, sondern du bist mitten im Leben. Und ja, vielleicht gibt es in 2, 3 Jahren wieder einen Grund, dass wir einen Podcast machen oder vielleicht schon früher, weil es wieder irgendwie was Neues gibt, was du ja in die Welt setzt. Vielleicht auch was, also es wäre ja toll, wenn eben, sage ich jetzt zum Beispiel Ukraine und Russland, es eben kein Krieg gibt etc. Es gibt so viele Dinge, glaube ich, wo dieses Vernetzen, dieses Verbinden, dieses Menschliche, dieses Menschen zusammenzubringen sehr, sehr wichtig ist. Also hat Spaß gemacht.
Danke, euch auch, liebe Caro, lieber Roland. Bleibt gesund.
Danke.
Ebenfalls. Tschüss.
Ciao.
Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.